Moin, nein. Mein Name ist Jörg. Ich bin kaufmännischer Angestellter und nur echte Hamburger wissen, dass St. Pauli der einzig wahre Hamburger Verein ist. Und jetzt wünsche ich Ihnen an diesem 25.05. Samstag mit der Folge 172 viel Freude und Spaß.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Liebe Podcast-Freunde an diesem Sonnabend. Mein Name ist Sebastian Günther und ich freue mich, Sie durch diese Folge führen zu dürfen. Am Wochenende, da nehmen wir uns immer etwas mehr Zeit, um genauer auf Themen gucken zu können. Und ich verspreche, es lohnt sich. Matthias Icken, unser stellvertretender Chefredakteur, kommt zu mir ins Podcast-Studio und seine drei Umschläge liegen natürlich schon für ihn bereit. Matthias kennt die Themen wie immer nicht, aber eins ist sicher, eine starke Meinung hat er. Nach dem Chaos auf einem Singapore Airlines-Flug, auf dem ein Passagier verstorben ist, sind die Ermittlungen dazu im vollen Gange. Das Flugzeug war in schwere Turbulenzen geraten. Wir haben uns mit diesem Thema einmal ausführlich auseinandergesetzt und zwei Fachfrauen als Expertinnen eingeladen. Also zwei sehr spannende Themen mit ausgezeichneten Experten. Wir starten jetzt. Am Sonnabend kümmern wir uns immer etwas um die größeren Themen und dafür haben wir natürlich wie immer den richtigen Mann an meiner Seite und zwar unseren stellvertretenden Chefredakteur Matthias Icken. Matthias, erste und glaube ich auch wichtigste Frage für uns beide, wie ist die Fußballstimmung?
Du, immer noch gut. Das ist schön, dass man jetzt einfach so wochenlang in so einen Smoosen-Modus übergehen kann nach den Festivitäten. Jetzt werden wir noch Europameister und dann erst Ende August geht's, glaube ich, weiter. Das ist ja für Zweitliga-erfahrene Kempten dann eine sehr, sehr lange Zeit.
Ja, ich muss ja auch sagen, der HSV wirft ja jetzt mal wieder fast alles um. Stefan Kunz ist da, er arbeitet mit Baumgart erstmal weiter.
Ja, also, aber zweite Liga interessiert mich ja
nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir mal ein Testspiel oder so, oder schmeißen sie im DFB-Pokal raus. Da sind wir ja
das wäre eine schöne Idee, ja.
Ich finde das auch schön. Wir haben heute wieder drei Umschläge und Marcel Becker wies mich drauf hin. Ich lege ja sonst immer so ein Stück Papier hin und nenne es Umschlag. Heute hast du wirklich drei Umschläge bekommen von mir. So, und welchen wählst du denn erstmal? Du machst schon einen auf.
Achso, ich wähle, obwohl ich muss jetzt mich langsam mal ein bisschen davon losmachen, noch einmal erste Liga, also die 1.
Okay, die 3 haben wir nicht.
Ab nächster Woche bin ich wieder ein bisschen variantenreicher, sonst weißt du ja, was kommt. So, Umschlag 3 habe ich ja aufgemacht, also darum geht es nicht. Einst bestimmte das römische Volk über alles, die Herrschaft, die Ämter und die Legionen. Doch nun wünscht sich das Volk, um zufrieden zu sein, nur noch zwei Dinge. Brot und Spiele, Juvenal, römischer Dichter, schönes Thema. Ja.
Genau,
Brot
das Thema wäre gewesen Dschungelcamp, Kampf der Reality-Stars und Make-Love, Fake-Love. Woher kommt die Lust der Deutschen auf Trash-TV?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja noch aufgewachsen mit dem kleinen Fernsehspiel und ARD und ZDF, die damals wirklich noch so ein bisschen eine, ja, Volkshochschule im Bildformat waren und als Kulturskeptiker muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das relativ entsetzlich, was da passiert. Und dieser Trend zum Trash wird halt immer stärker und ob das der Demokratie, dem Land und am Ende uns allen gut tut, wage ich zu
zweifeln. Lass uns da noch eine Minute drüber reden, weil genau das, was du gerade sagst. Ich habe mir vor kurzem mal gedacht, wir haben damals, als die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar kam, da haben wir noch mit der Familie im Wohnzimmer zusammengesessen. Das weiß ich noch, weil das so was Neues war. Es gab Big Brother. Und es gab Deutschland sucht den Superstar. Mehr gab es ja nicht an Trash. Jetzt habe ich in der Vorbereitung, falls du dieses Thema genommen hättest, mir mal angeguckt, was läuft allein im April? Und es sind fast 20 Formate. Also das ist ja gruselig.
Ja, und selbst die Printmedien, die ja früher auch für eine gewisse Qualität standen, berichten jetzt über diesen Trash. Das heißt, Trash macht den Trash stark. Ich erinnere mich da mal gerne, wir hatten früher ein Englischbuch in der 8. Klasse. Und da wurde ein Comic gezeigt über eine Show im britischen Fernsehen und ich hielt das am Anfang, das war so ein bisschen so, der Preis ist heiß, ich hielt das für eine Erfindung, bis uns der Lehrer sagte, nein, sowas gibt es wirklich. Und wir waren total schockiert, weil wir kannten Wetten, das und wir kannten auf Los geht's los, aber so ein Mist kannten wir nicht. Und inzwischen muss man sagen, machen wir wirklich so Niveau-Limbo, how low can it go? Und es geht immer, immer weiter abwärts. Und da kann man schon langsam die Motten kriegen. Ja. Aber offenbar ist es das, was die Leute gerne sehen wollen. Und wohin es dann führt, werden wir oder spätestens unsere Kinder sehen.
Aber ich finde es sehr schön, dass wir einen römischen Dichter haben, der seit vielen, vielen Jahrhunderten nicht mehr unter uns weilt. Und irgendwie passt das ja heute noch, das Zitat.
Das passt heute noch und auch irgendwie die Klagen über die Jugend sind sogar noch älter, die sind 2500 Jahre alt. Insofern ist es vielleicht auch nicht so dramatisch, aber ich selber muss sagen, Fernsehen, ich brauche eigentlich gar keinen Fernseher mehr. Den kannst du mitnehmen, meinen Fernseher.
Also sage ich dir auch, ich habe einen Streaming-Service, der reicht mir. Thema 2, das ist nicht geworden.
Ja, ich habe es schon aufgemacht. Du bist ja heute total literarisch. Oder? Alberto Moravia, italienischer Schriftsteller. Diktaturen sind Einbahnstraßen, in Demokratien herrscht Gegenverkehr.
Genau, wir hätten uns heute mal drüber unterhalten. Oh,
ein schöner Satz, den kannte ich gar nicht. Ja, nehme ich mal mit hier, darf ich mitnehmen?
Na klar, den fand ich sehr schön. Wir hätten uns heute drüber unterhalten. Bei Thema 2 müssen wir die Feinde der Demokratie aushalten und wie weit darf und muss Toleranz gehen? Im Zuge der Kalifatsdemos in Hamburg hatten wir ja mit einem Rechtsprofessor geredet, der uns gesagt hat, die Demokratie schützt die, die sie abschaffen wollen. Und das wäre heute ein großes Thema gewesen, auch gerade jetzt im Zuge der Proteste an den deutschen Universitäten.
Ja, auch spannend. Ich glaube auch, Demokratie kann eine Menge aushalten. Demokratie muss auch eine Menge aushalten. Muss das Spielfeld, auf dem gespielt wird, sehr, sehr breit definieren. Muss aber auch sagen, da ist die Auslinie. Und diese Auslinie muss dann auch wirklich konsequent mit quasi einem Pfiff eingehalten und beendet werden.
Aber da bin ich jetzt, bevor wir uns unserem eigentlichen Thema widmen, auf deine Meinung gespannt. Halten wir diese Auslinie denn derzeit deiner Meinung nach ein?
Ja, das ist wie immer eine Frage des Betrachters. Ich merke, dass wir bei den Kalifatsdemos ja fast mit stoischer Gelassenheit auf immerhin beim letzten Mal waren es über 2000 Demonstranten schielen, die halt wirklich die Einführung der Scharia und die Einführung einer mittelalterlichen Justiz fordern. Da brauchen wir nicht lange darüber zu diskutieren, das kann nicht grundgesetzneutral sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das haben wir bei Corona gesehen, Kritik, die sofort als unzumutbar abqualifiziert wird. Und das halte ich prinzipiell für gefährlich, denn ich glaube, Demokratie lebt von der Suche nach den besten Ideen. Da muss man auch aushalten, dass jemand eine ganz andere Meinung hat und mit denen muss man im Gespräch bleiben.
Da erinnere ich mich an einen Satz von Sigmar Gabriel, der mich bis heute entsetzt, oder die Bezeichnung von Pack. Das fand ich, andere Meinungen muss man manchmal aushalten und diese Leute als Pack abzutun. Ich finde ja auch, wir schwingen zum Beispiel die Nazi-Keule zu schnell.
Ja, das finde ich auch, das habe ich ja kürzlich auch mal besprochen. Ja. Also Pack ist sicher kein besonders gutes Wort, vor allen Dingen muss man sehen, was es anrichtet. Dann sind die Leute, die dabei sind, für einen Diskurs auch nicht mehr erreichbar. Das heißt, auch die gute Seite, die helle Seite der Demokratie, als die wir uns ja oftmals fühlen, haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass die dunkle Seite in Anführungsstrichen immer stärker wird. Denn wenn wir alle ausgrenzen und sagen, du bist Nazi, du bist Pack, dann sagen die, ja gut, dann bin ich das halt. Ja, und dann sind sie nicht mehr erreichbar.
Ich gehöre nicht dazu und das halte ich für ein Riesenproblem.
Ja, wir sind uns einig, aber wir haben einen anderen Umschlag.
Wir waren sehr literarisch und es tut mir leid, dass der dritte Mann, den ich dir da reingepackt habe, jetzt nicht der größte Literat ist auf diesem Planeten.
Ach, da bin ich auch mal gespannt.
Er hält sich, glaube ich, für einen riesigen Literaten.
Oh Gott, Gianni Infantino, FIFA-Präsident. Glück, Freude, Stolz, Erfüllung, einfach alles, was man sich erträumen kann, was der Fußball der Welt schenken kann, gab es 2022 in Katar.
Wir sprechen heute über sportliche Großereignisse und sind diese Ereignisse zeitgemäß? Was könnte man vielleicht anders machen? Wir unterhalten uns natürlich auch so ein bisschen über Gigantismus, über Menschenrechtsverletzungen und über horrende Kosten. Und der Hintergrund, der ist recht einfach. 2024 ist ein absolutes Sportjahr, vor allem in Europa. Wir haben die Fußball-EM in Deutschland, die kündigt sich ja schon an. Ich muss sagen,
in der Tat, geht bald los, ne?
Die Stimmung in Hamburg habe ich noch nicht so gefunden. Vielleicht hast du sie irgendwo gesehen.
Ja, aber das war bei der Fußball-WM 2006 genauso. Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. PK, übrigens drolligerweise oben auf dem Bunker. Da war nämlich während der Fußball-Weltmeisterschaft so eine Art Velux-Lounge. Da konnte man bei allen Spielen dabei sein, auf großen Fernsehern die Spiele verfolgen und aufs Fanfest schauen. Und diese Einweihung damals mit dem Bürgermeister war im strömenden Regen, 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft. Und alle sagten, was wird das für ein Desaster? Die Stimmung war wirklich total im Keller. Und pünktlich zum ersten Spiel damals gegen Costa Rica kam die Sonne durch. Es wurde ein herrlicher Sommer und da lasse ich mir auch von keinem, der heute irgendwie noch die Vergabe dieser Spiele irgendwie in ein zwielichtiges Licht zu rücken versucht, irgendwie den Spaß dran nehmen. Das war einer der schönsten Monate, die wir, glaube ich, in diesem Land in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.
Und ich möchte mal auch mal darauf hinweisen, wie lange das her ist. Wer war damals Hamburger Bürgermeister?
Ja, Ole von Beust.
Ole von Beust. Da muss man mal gucken, dass das schon ein paar Jährchen her ist.
Ja, kannst ja mal fragen, das habe ich mal gemacht, welches die erfolgreichste App bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 war. War es Bild, Kicker oder Abendblatt?
Na?
Die Antwort ist keine, denn es gab noch keine Apps, weil es noch kein iPhone gab.
Okay, du hast recht, das iPhone kam ja 2007.
Genau.
Übrigens auch kleine Anekdote, bis heute eines der größten Glücksmomente von Angela Merkel, weil auch dieses Ereignis sie sicherlich nach oben getragen hat. Weil die ersten Wochen von ihr waren eine Vollkatastrophe und dann kam die EM, wenn du dich an das Motto erinnerst, die Welt zu Gast bei Freunden.
Ja. Ich habe ja letzte Woche schon mich als Schröderianer geoutet, das war wirklich einer seiner größten Fehler, die Nerven zu verlieren und die Neuwahlen 2005.
Sonst hätte er die WM mitgenommen.
Sonst wäre es seine WM geworden und vielleicht wäre die Welt dann anders, zumindest in Deutschland verlaufen. Gut, ja, Gianni Infantino.
Genau,
ich halte ja die FIFA eher für eine kriminelle Vereinigung als für einen Fußballverband. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so anmaßend ich auch manches in deutschen Medien fand, was den Gastgeber Katar betraf, denn da ist es vielleicht auch eine Frage der Kinderstube, wie man in einem anderen Land auftritt, muss man natürlich sagen, auf eine Idee zu kommen, in einen Wüstenstaat, wo es im Sommer 50 Grad heiß ist und dann im November etwas kühler, wo es keine Infrastruktur für Fußball gibt, wo es keine Fußballtradition gibt. Auf so eine Idee kann man wirklich nur kommen, wenn man komplett korrupt und durchgeknallt ist.
Man muss für Gianni Infantino eine kleine Lanze brechen. Die Vergabe ist unter seinem Vorgänger Sepp Blatter passiert.
Ja, der war aber mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, ich weiß nicht, aber das sind natürlich, muss man ehrlich sagen, das ist ja auch interessant und da kann man nur den Schweizer Freunden, die ja gerne immer aus der Schweiz auch Ratschläge geben, wie der Rest der Welt sich zu verhalten hat. Da muss man wirklich mal die kritische Frage stellen, wie es eigentlich sein kann, dass eine Organisation, die inzwischen so viel quasi Dreck am Stecken hat, relativ unbehelligt von der Justiz weiter agieren kann. Das ist für mich wirklich, das ist in Europa. Und nicht irgendwo in einem mittelamerikanischen Bananenrepublik. Also das ist schon echt ein Fall, finde ich, den man in einem anderen Podcast mal, da bin ich auch jetzt kein Vollexperte, diskutieren müsste.
Ich gebe dir da aber total recht, wenn wir uns das angucken. Die wurden teilweise ja in den Hotels verhaftet. Die berühmte Szene, wo sie das weiße Bettlaken hinhalten und die Leute da abgeführt werden. Und einen Monat später haben alle gesagt, die sind ja jetzt weg.
Naja, die sind ja auch teilweise gut miteinander bekannt. Also das ist schon ein bisschen klebrig, was man da so hört. Aber es ist halt, wie es ist. Es ist schade, weil ich finde die Idee der Fußball-Weltmeisterschaft eigentlich großartig. Aber wenn man es politisch kritisch sieht, muss man sagen, ist da in den letzten Jahrzehnten wirklich viel daneben gegangen. Das ging ja schon los. Das war so die erste WM, die ich sportlich mitbekommen habe. Also schon 1978 in einer Militärdiktatur eine Fußball-Weltmeisterschaft zu veranstalten, war schon, muss man sagen, relativ steil. Und wenn man sich so die anderen Austragungsorte anguckt, Katar, Russland,
Brasilien.
Da sind schon einige dabei. Ja, Brasilien ist ja zumindest noch eine Demokratie, wenn auch mit Problemen. Das ist schon, ja, relativ steil. Aber gut.
Vielleicht einmal für 1978, für die, die es nicht wissen, Argentinien, da gibt es ja auch die nette Anekdote, man hätte beim Duschen das Blut der Opposition weggespült. Aber die FIFA sagt ja immer in solchen Momenten, wir müssen doch dahin. Wir müssen die Kraft, die Friedenskraft des Fußballs dahin bringen. Obwohl, da finde ich es immer ganz nett, 2018 hat Gianni Infantino gesagt, guckt euch doch an, wie toll Russland sich verändert hat. Was für ein friedensliebender, toller Staat es geworden ist. Wir erinnern uns, die Geschichte hat ihm ein wenig Lügen gestraft. Ein paar Jahre später hat Russland die Ukraine überfallen.
Ja, beziehungsweise genau. Das Drollige war ja, dass die Krim schon vorher annektiert worden ist. Also ich 2014. glaube, die politische Unschuld haben diese Großereignisse eigentlich spätestens 1936 verloren. Denn damals inszenierte sich die Hitler-Diktatur auch als völkerverständigende, friedensliebende Macht. Und das war eine reine PR-Show, die aber, muss man sagen, auch im Ausland gewirkt hat. Da haben ja auch viele, viele ausländische Medien durchaus positiv berichtet. Also wenn man eins hätte lernen können aus 1936 oder aus 1978 oder den fortfolgenden Spielen, auch meine Olympia ist ja noch schlimmer, die sind ja eigentlich nur noch in Diktaturen, dann hätte man eigentlich sagen müssen, diese Spiele, die Jugend der Welt, die Fußballer der Welt, Demokratie, Völkerverständigung, das funktioniert wirklich nur in Staaten, die also nicht so umstritten sind, aber am Ende des Tages bestimmen das halt meist die dicksten Geldbörsen oder auch politische Ränkespiele. Und da ist der Westen, da sind die Demokratien auch inzwischen zu schwach.
Obwohl ich glaube, dass es einen riesen Eklat gibt, wenn du sagst, die sind nur noch in Diktaturen. In diesem Jahr sind sie in Frankreich.
Ja, das stimmt.
Da müssen wir, glaube ich, aufpassen.
Das ist mal eine positive Ausnahme. Ich leide ja immer noch wie ein Hund, weil sie hätten ja auch in Hamburg sein können. Und man muss sehen, die letzten Spiele waren natürlich auch in Tokio, ist auch jetzt keine Diktatur. Wir hatten mal so eine Phase.
Davor als übrigens Peking. Rio, davor übrigens London. Also.
Ja, wir hatten auch Peking. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das Problem ist ja auch ein bisschen, und da müssen sich die Demokratien, da sind wir jetzt auch bei Hamburg, so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Die Bereitschaft, solche Spiele auszurichten, sind natürlich in Demokratien auch rückläufig. Also 1972 in München gab es eine große Begeisterung. Als wir abgestimmt haben über die Spiele 2024 in Hamburg, und seien wir ehrlich, wir hätten sie wahrscheinlich bekommen. Wenn nicht jetzt, dann wahrscheinlich ein paar Jahre später. Die war nicht da. Eine Mehrheit von, glaube ich, 51,4% hat Nein gesagt. Und hat damit eine Riesenchance vertan, diese Stadt weiterzuentwickeln, in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich neue U-Bahnen zu bauen, einen neuen Stadtteil zu bauen, eine neue Infrastruktur zu schaffen. Das haben wir alles, muss man sagen, aus so einem, oh nee, jetzt nicht noch mehr Lärm und noch mehr Krach und noch mehr Stress, aus der Hand gegeben. Und wenn, was ich inständig hoffe, in Paris die Spiele wirklich gelungene Spiele werden, dann werden wir uns ganz schön an die Nase fassen müssen und fragen, was haben wir da eigentlich falsch gemacht?
Wurde das falsch erklärt damals? Du warst ja damals dabei bei dieser Kampagne.
Ja, falsch erklärt. Also es kam, muss man sagen, einiges zusammen. Die Idee war ja, wir wollten ja mit dieser Umfrage bzw. dieser Volksabstimmung eigentlich ein Zeichen senden Richtung IOC und deutlich machen, die Mehrheit in der Stadt steht hinter den Spielen. Weil alle Umfragen hatten ergeben 60, 66, 72% für die Spiele. Dann aber hat man eines nicht mitkalkuliert. Die, die dafür waren, sind zu Hause geblieben. Und die, die eh dazu neigen, Nein zu sagen, sind natürlich ja motiviert zur Abstimmung gegangen. Und hinzu kam, wir waren im November 2015. Damals war die Stimmung wirklich geradezu depressiv. Wir hatten kurz vorher die Anschläge auf das Stade de France bei dem Spiel Deutschland gegen Frankreich. Wir hatten den Flüchtlingsherbst, der ja wirklich enorme Wunden und Unsicherheiten aufgerufen hatte. Und wir hatten damals einen Bundesfinanzminister, der aus Parteitaktik deutlich machte, nö, er werde die Spiele nicht bezahlen. Und das war eine Gemengelage, die, glaube ich, dazu geführt hat, dass am Ende eine Mehrheit Nein gesagt hat. Für Hamburg halte ich das immer noch für einen dramatischen Fehler, denn das hätte ja der Beweis werden können, vielleicht erbringt ihn Paris, dass halt eine demokratische Gesellschaft auch in der Lage ist, so etwas zu organisieren und so etwas im Ende vielleicht sogar besser zu organisieren als die Pekings dieser Welt.
Aber kann eine demokratische Gesellschaft das heutzutage überhaupt noch machen? Wenn ich mir die Bedingungen angucke, die solche Großereignisse haben wollen, dann ist es einfach schwierig, finde ich, dem modernen, umweltbewussten Menschen in den Großstädten, in den westlichen Demokratien zu vermitteln, dass es etwas ganz Tolles.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite muss man da den Leuten wirklich klar sagen, es wird diese Spiele sowieso geben. Und gerade bei den Winterspielen habe ich inzwischen auch die Haltung, dass man sich die Frage stellen muss, ob sich dieser Zirkus noch lohnt. Wenn man sieht, was da in den letzten Jahren passiert ist, auch welche brachialen Eingriffe es in die Natur gab, ist das kaum noch irgendwie nachzuvollziehen. Aber der Punkt ist doch, wenn man das in Hamburg macht, hatte man ein sehr ökologisch nachhaltiges Projekt. Man hätte halt keine Stadien geschaffen, die in 3 Monaten leer stünden, sondern man hätte Stadien zurückgebaut. Es gab ein Konzept, was wirklich den Tag danach sofort mitgedacht hat. Paris hat das auch, aber man muss immer sehen, dass man auch mit Städten konkurriert, denen das völlig egal ist. Und da werden dann Stadien geschaffen irgendwo in der Welt und die werden danach dann verfallen. Und das ist weder für die Gesamtklimabilanz des Planeten noch für die Idee auch nur ein bisschen hilfreich. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, es ist immer gut, wenn man Dinge verändern will, selber Modell zu sein. Das bedeutet, Modell kann nicht sein, nee, wollen wir nicht, nee, machen wir nicht, verhindern, verbieten, einschränken, sondern Modell heißt, wir zeigen, wie es funktionieren kann mit einem minimalen Energieeinsatz, mit einem minimalen CO2-Abdruck das Maximum rauszuholen. Das wäre die wahrhaft ökologische Herausforderung, aber wir sind zu träge geworden dafür.
Aber haben wir nicht auch den Eindruck der Weltmeisterschaft aus Brasilien? Wenn man sich das anguckt, für mich immer noch dafür das Amazonas-Stadion in Manaus. Das steht da, da sind glaube ich 30.000 Einwohner in das Stadion, passen mehr. Das ist mitten im Amazonasgebiet, da fliegst du mit einer kleinen Propellermaschine über Stunden hin und dieses Stadion verfällt. In Südafrika sind die Stadien inzwischen Busparkplätze. Ja. Selbst Katar, die gesagt haben, wir bauen die aus alten Containern, wenn du dir die Bilder von heute anguckst, vergammeln die alle.
Ja, aber guck dir die Stadien in Deutschland an, da haben wir es ja gezeigt. Keines dieser Stadien ist auch nur irgendwie ein Cent ein Fehlinvestment gewesen. Alle Stadien funktionieren, alle Stadien sind voll.
Aber das liegt ja auch an unserer Sportkultur, das muss man ja auch sagen.
Aber das heißt ja auch dann, man muss die Weltmeisterschaften dort ansiedeln, wo es funktioniert. Das heißt, wo es eine Nachnutzung gibt. Und das sind halt am Ende nicht Staaten wie Katar und wahrscheinlich auch nicht Staaten wie Mexiko, sondern Staaten, wo man weiß, das sind funktionierende Ligen und da werden die Stadien danach auch benutzt.
Ich bin sowieso der Meinung, man sollte mal aufhören zu sagen, wir brauchen ein 60.000-Personen-Stadion, das fünfmal für drei Spiele. Das ist ja das, was viele Leute auch abschreckt davon. Wenn ich mir das angucke, dass für die neuen Stadien in Katar, da waren teilweise zwei oder drei Spiele drin, mehr nicht. Ja. Und das Ding hat 200 Millionen gekostet. Also
ja, vor allen Dingen, das musst du ja auch dazu sagen, die Arbeitsbedingungen, die die Gastarbeiter aus Bangladesch und aus anderen afrikanischen und asiatischen Staaten also ertragen mussten, spotten ja wirklich allen Sozialstandards, denen man sich sonst gerne in diesen Sonntagsregen verpflichtet fühlt. Und das ausgerechnet so ein reiches Land wie Katar, die Menschen und die Arbeiterrechte mit Füßen tritt und das wirklich erst kurz vor der WM zum Thema wird. Und man 10 Jahre sagt, ja, ja, ist halt so. Das finde ich halt auch eine der ganz schlimmen Geschichten, die im Vorfeld von Katar also relevant waren.
Aber da sieht man ja auch, wie in Anführungszeichen gut die PR gearbeitet hat. Ich erinnere mich da an einen Satz von Franz Beckenbauer, der mir bis heute ganz, ganz schwer im Magen liegt. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen, die laufen da alle frei rum.
Das ist genau wie 1978, da hieß es ja auch, sie hätten auch noch keinen politisch Gefangenen in Argentinien gesehen. Das ist halt immer die Frage, wo man hinguckt.
Na, 1936 haben sie auch keine kaputten Schaufenster gesehen. Das muss man ja auch mal so sagen.
Na, da wurde man ja kurz vorher, wurden ja auch die Verfolgungsgesetze etwas zurückgenommen gegen die Juden. Also der Verfolgungsdruck wurde etwas gelockert. Das zeigt halt, wie perfide das System ist. Also nochmal dazu, das ist natürlich nicht nur Aufgabe von PR, sondern auch Aufgabe eigentlich von Journalisten. Und ich muss sagen, also der Eifer, den wir dann hatten, während der Spiele, die Kataris anzuzählen, weil sie nicht unseren Verständnissen von quasi Queer-Gerechtigkeit folgen. Von diesem Eifer hätte ich mir im Vorfeld 10 Jahre etwas mehr gewünscht, um einfach mal zu schauen, was ist das eigentlich für ein Land, wo die Spiele hingehen. Das fehlt und dann sind alle auf dieser Empörungswelle gesprungen, die Mannschaft hat sich dann auch hingestellt. Da muss man ehrlich sagen, wenn man die Spiele dorthin gibt und dann 10 Jahre gute Miene zum bösen Spiel macht.
Und hinfährt.
Und dann hinfährt. Und dann beim ersten Spiel plötzlich da irgendwie den Lauten macht, dann ist das einfach nur peinlich.
Ich möchte auch dazu sagen, ich habe mich geschämt, als die Innenministerin Nancy Faeser mit dieser Regenbogenbinde da plötzlich auf der Bühne saß.
Also meine Nancy Faeser, muss man sagen, das ist ja hier im Podcast, ich sage am besten nicht zu viel dazu, aber wie man auf die Idee kommen kann, als deutscher Minister mit einer Armbinde, die politisch quasi etwas aussagt, überhaupt aufzutreten, wie schlecht kann man beraten sein und wie lange wird diese Frau noch irgendwie die SPD unter 15% drücken? Das ist wirklich die Frage, die mich umtreibt.
Ich habe diese gesamte Diskussion um diese Armbinde nicht verstanden, weil es schon wieder diese deutsche Symbolpolitik ist. Wir haben da etwas, das wollen wir jetzt und das ist so gemein. Und ach, Manuel Neuer kann auch eine gelbe kriegen und so. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, aber es ist genau das, was du sagst. 10 Jahre hat man gesagt, ja, dann geht man da halt hin. Und 2 Wochen vorher fällt plötzlich allen auf, ach, die sind ja total gemein, das geht ja gar nicht.
Ja, und da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir auch von der SPD ein Auftreten gewünscht, weil die Arbeiterrechte, das ist schon etwas, wenn man aus der Gewerkschaftsbewegung, aus der Arbeiterbewegung kommt, was auch weltweit interessieren sollte. Gerade wenn solche Geschichten laufen. Und man hätte, glaube ich, auch in dem Prozess, hätte man sich da frühzeitig eingemischt, durchaus Verbesserungen erreichen können. Ich habe mal vor, ich würde sagen 2016, dazu recherchiert und ich hatte fast nur Quellen aus dem englischsprachigen Bereich. Und das fand ich wirklich augenöffnend. Und wie gesagt, sich dann allein auf einen Aspekt zu beschränken, das war wirklich kein Ruhmesstück.
Ich kann dir sagen, in meiner Recherche war die größte Quelle auch der englische Guardian.
Der Guardian, der war da sehr aktiv.
Genau, ja. Der damals rausgefunden hat, dass über 6.500
Arbeiter... Ich kann dir mal meine Kolumne schicken von 2015.
6.500 oder so. Arbeiter gestorben sind.
Die Zahl wurde nachher irgendwie in Frage gestellt, mehrmals, aber nichtsdestotrotz, Fakt ist einfach, dass man die Gastarbeiter dort behandelt, also wie Menschen zweiter Klasse. Man nimmt ihnen teilweise die Pässe ab. Sie werden also wie Leibeigene gehalten. Und das sind einfach Dinge, die können wir nicht akzeptieren. Und da wäre eine Sportministerin, gut, da muss man fairerweise sagen, das war damals natürlich eine andere, auch gefragt. Finde ich, aber gut, das ist vielleicht...
Ich habe 2 Zitate für dich zu dem Thema und da würde ich gerne deine Meinung wissen. Zum einen Gary Lineker, englischer Fußballer, sehr bekannt und auch einer der größten Katar-Kritiker, hat gesagt, aber machen wir uns nichts vor, sobald der Fußball beginnt, wird er alles verschlingen. Und während der WM hat der iranische Nationaltrainer, der damalige, Carlos Queiroz gesagt, Moralisten und Lehrer, lasst die Kids das Spiel spielen, sie wollen einfach nur das Spiel spielen. Da hätte ich jetzt gerne zu diesen beiden Zitaten deine Meinung.
Ja, am Ende ist es ja auch richtig. Also ich meine, man muss ja sagen, in allen anderen 23, oder waren es schon 32 Teilnehmer, in allen anderen Teilnehmerländern, drehte ja, sage ich auch mal, mit dem Eröffnungsspiel dann der Fokus auf den Fußball, nur nicht in Deutschland, mit dem schönen Ergebnis, dass die ganze Welt sich totlachte, dass die Deutschen wieder rausgeflogen sind, nach 3 Spielen in der Vorrunde. Selbst die Holländer, da hat er ja der Trainer gesagt, jetzt reicht's ihm, wir sind hier, um Fußball zu spielen und Weltmeister zu werden, nicht um politische Debatten zu führen, und hat das Thema damit abgebogen. Am Ende des Tages geht es mir auch so, wenn dann die WM da ist, das sage ich ja auch, die 10 Jahre Vorlauf, die sind relevant. Wenn dann WM ist, dann ist man auch ein freundlicher Gast, pöbelt nicht rum, trägt keine Armbinden und dann macht man mit und dann will man den Fußball genießen. Das finde ich auch legitim und ich finde auch nachvollziehbar, dass ein 12-jähriger Junge Bock hat, Fußball zu gucken und keinen Bock hat, irgendwie moralinsaure Innenministerin auf der Tribüne zu sehen.
Das fand ich sehr, sehr schwierig. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die Eröffnungsfeier nicht übertragen haben oder mit die Einzigen, sondern wir haben ja eine Doku da gesendet, wenn ich mich da recht erinnere.
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann der Moderator, der Kommentator des Spiels, Peter Reti war es, sagte, nachdem eine unerträgliche, also so, quasi so ein Moralgerichtshof, das war die Runde, die also vor dem Eröffnungsspiel tagte in ARD oder ZDF, ich glaube es war das ZDF, dann sagte so, ich würde jetzt ganz gern auch mal über Fußball reden. Und da habe ich gesagt, Gott sei Dank, aber der Mann ist jetzt auch in Rente, jetzt können alle über Moral reden. Das ist ja auch so schnell. Jeder hat eine Meinung, jeder kriegt den Rückenwind, jeder kriegt Beifall, jeder hat das richtige Fähnchen bei Twitter gesetzt. Nur ob er damit in Katar auch nur für einen einzigen Menschen die Rechtslage verbessert, das sei hier dahingestellt.
Ich habe mich eher immer gefragt, ob solche Länder nicht sagen, jetzt erst recht, wenn ihr hier mit eurer Moralkeule kommt. Gianni Infantino hat gesagt, wir Europäer müssten uns eigentlich eher für 3000 Jahre Unrecht entschuldigen, als jetzt die Moralkeule zu schwingen. Fand ich auch einen genauso dämlichen Satz wie sein, ich bin heute eine Frau und katarisch.
Genau,
und
er ist auch Opfer gewesen. Also
weil er rothaarig war.
Gianni Infantino ist einfach eine peinliche Person. Man muss es so klar sagen. Und das Beste ist, er sagt gar nichts. Also die beiden Zitate, die du da genannt hast, sind wirklich Wörter zum Fremdschämen. Aber nochmal, als dann der Fußball rollte, finde ich, ging es um Fußball, auch bei Olympia, finde ich, ist es dann so, wie gesagt, Gott sei Dank in Paris und nicht irgendwo in Peking, dann sollten wir die Sportler feiern und ihre Höchstleistung und nicht wieder irgendwie mit Debatten andere belehren. Es kommt einfach auch nicht gut rüber.
Und was ich auch sagen muss, ich finde es immer sehr respektlos den Sportlern gegenüber, das ist deren Beruf, aber auch deren Berufung, die stecken da unglaublich viel rein und wir stehen nur mit dem erhobenen Zeigefinger. Und man muss ja auch sagen, der DFB, die Mannschaft, wie sie so schön hieß damals, glaube ich, heute heißt es glaube ich nicht mehr so.
Nee, das war ein PR-Konzept von Oliver Bierhoff.
Genau.
Das ist jetzt weggeräumt.
Dieses Bild, das hast du eben ja schon angedeutet, mit dem Finger vor dem Mund und wir dürfen die Binde nicht tragen und so. Ja, und am Ende hast du recht. Über Deutschland wurde gelacht und Deutschland wurde nicht als Moralweltmeister hingestellt.
Ja, überhaupt, also Moralweltmeister, ich finde überhaupt schon dieses Wort total fragwürdig, weil das kann man selber gar nicht beurteilen. Und sich selber so zu erheben, hat eine furchtbare Arroganz und wird das Gegenteil von dem erreichen, was man eigentlich möchte. Also ich meine, moralische Instanzen sind nicht dadurch moralische Instanzen geworden, dass sie sich hingestellt haben und gesagt haben, ich bin hier der Moralweltmeister. Deshalb kann man nur sagen, ein bisschen mehr Zurückhaltung, eher im Tun liegt die Kraft als in den starken Worten.
Katar hat 220 Milliarden ausgegeben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für diese Fußballweltmeisterschaft. Das ist das sogenannte Sportwashing, wie es jetzt so schön heißt. Saudi-Arabien ist da derzeit der Weltmeister.
Kriegen ja auch eine Weltmeisterschaft.
Genau, die werden eine Weltmeisterschaft kriegen. Aber wenn man sich anguckt, ein Cristiano Ronaldo, der da zum Beispiel inzwischen spielt in der saudischen Liga, unter ferner liefen, aber trotzdem haben die plötzlich ganz viele Tickets verkauft. Und dann waren da die Rallye Dakar, der spanische Supercup, der italienische Supercup, Formel 1 Rennen. Und die haben ihre eigene Golftour einfach mal gegründet. Ist das deiner Meinung nach ein intelligenter Schachzug dieser Regime?
Ja, das glaube ich schon. Also ich meine, dann diskutiert man halt nicht mehr darüber, dass man Regimegegner auch gerne mal zerstückelt. Es ist schon so, das sind die Bilder, die man präsentieren will. Es sind Bilder eines freundlichen Landes. Wie gesagt, das funktioniert seit 36 und hat zumindest auf den ersten Blick immer dazu geführt, dass man einen positiveren Eindruck von einem Land bekommt, als der vielleicht angemessen ist.
Wir haben 2006 auch davon profitiert. Also man muss ja auch sagen, der griesgrämige, böse Deutsche, der keine Lust auf alle anderen hat, hat sie eingeladen, die Welt zu Gast bei Freunden. Mhm. Das hat bis heute unser Image auch nach vorne gebracht, auch wenn wir es ein bisschen in den letzten Jahren wieder eingestampft haben.
Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das diesmal hinbekommen. Man kann nur wünschen, dass das so schön wird wie 2006.
Letzte Frage. Kannst du diese Großereignisse, nehmen wir jetzt die Fußball-EM, nehmen wir die nächste Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele, kannst du das gucken, um Sport zu genießen oder ist bei dir inzwischen im Hinterkopf immer, was hat das gekostet, wer ist da vom Gerüst gefallen und, und?
Nee, das, wie gesagt, also sobald der Sport beginnt und jetzt, gut, dass ich den Fernseher gegeben habe, habe ich ja vorhin schon dir in Aussicht gestellt, vielleicht nach der Fußball-Europameisterschaft und nach den Olympischen Spielen. Ich gucke das schon ganz gerne. Man muss mal sehen, wer das am Ende zeigt. Bei den ganzen Sendern, die sich da die Rechte gesichert haben, habe ich noch gar keinen Überblick. Aber nein, ich gucke das schon ganz gerne und dann ist es mir auch egal. Wie gesagt, erzählt es vorher, da kann man was verändern. In dem Moment, wo alles fertig ist, ist es ein bisschen, also Heldentum nach Ladenschluss.
Schwere Turbulenzen haben zu Chaos auf einem Flug der Singapore Airlines geführt. Ein Mensch verstarb wahrscheinlich an einem Herzinfarkt. Unser Hamburg am Morgen-Team hat diese Geschichte recherchiert und wollte es natürlich genau wissen. Wie entstehen eigentlich Turbulenzen? Welche Entscheidungsfreiheit haben Pilotinnen und Piloten? Und wie sollten sich Reisende an Bord verhalten? Dazu haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen. Den Anfang macht Katharina Koppe. Sie ist Diplom-Meteorologin und Referentin für Flugmeteorologie beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Frau Koppe, einen wirklich langen Titel hat Ihr Arbeitgeber da. Aber welche Aufgaben hat denn das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung?
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, das sitzt übrigens in Langen im Rhein-Main-Gebiet. Insofern schöne Grüße in den Norden. Wir sind zuständig für die Aufsicht über Flugsicherungsorganisationen im Großen und Ganzen. Das ist natürlich ganz klassisch, die Lotsen, die im Tower sitzen, am Flughafen. Das sind aber auch Flugsicherungsorganisationen, die technische Einrichtungen bereitstellen und der Flugwetterdienst natürlich.
Und Sie sind Diplom-Meteorologin. Was sind denn Ihre Aufgaben als Diplom-Meteorologin beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung?
Genau, ich hatte gerade schon gesagt, wir sind auch zuständig für die Aufsicht über den Flugwetterdienst. Der Flugwetterdienst wird in Deutschland erbracht durch den Deutschen Wetterdienst, Sitz in Offenbach. Aber auch an allen Flugplätzen haben sie Flugwetterwarten, die durch den Deutschen Wetterdienst betrieben werden. Und da fahren wir zum Beispiel an die Flugplätze raus, schauen, ob dort die Vorgaben, die teilweise aus dem europäischen Recht kommen, die aus dem nationalen Recht kommen, eingehalten und umgesetzt werden. In Bezug auf die Technik, aber auch in Bezug auf das Personal.
Und der Hintergrund unseres Gesprächs ist ja der Vorfall der Singapore Airlines. Gerade im Vorfeld der Ferien hat das natürlich viele Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer des Hamburger Abendblatts beschäftigt. Wir beschäftigen uns also heute auch mit der Sicherheit für Personal und Reisende in und ums Flugzeug. Und dabei spielt ja dieses Thema Turbulenzen immer wieder eine Rolle. Man hört immer wieder davon, viele von uns haben sicherlich auch mal diese Warnung gehört, Achtung, wir fliegen gleich durch ein Turbulenzengebiet, Anschnallzeichen an. Aber ich bin mir sicher, viele werden sich die Frage stellen, was sind denn eigentlich Turbulenzen und wie entstehen Turbulenzen?
Turbulenzen sind ein Oberbegriff für verschiedene meteorologische Phänomene. Allen gemein ist eine schnelle und chaotische Änderung von Windrichtung und Geschwindigkeit. Wir beobachten Turbulenzen beispielsweise bei konvektiven Ereignissen, also bei Schauern, bei Gewittern. Da haben Sie oberhalb, aber auch in der Umgebung Turbulenzen. Sie haben, wenn Sie einen Höhenzug haben und der auf eine bestimmte Art und Weise angeströmt wird, ähnlich wie das tatsächlich auch Wasserwellen sind, auf einem See bilden sich dann auch in der Atmosphäre sogenannte Leewellen. Die können auch brechen, ähnlich wie Wasserwellen auch brechen können. Und man kann sich dann vorstellen, dass das dann auch Turbulenzen erzeugt. Wenn wir von Turbulenzen in Reiseflughöhe, also typischerweise in 8 bis 12 Kilometer Höhe sprechen, dann sind das meist sogenannte Clear Air Turbulence. Die haben keinen oder treten häufig auf bei blauem Himmel, ohne Bezug zu Wolken haben. Deswegen ist das auch schwierig, mit bloßem Auge zu erkennen. Also eine Gewitterwolke erkenne ich und dann kann ich sehen, okay, oder dann weiß ich, da muss ich mit Turbulenzen rechnen. Diese Turbulenzen, die in einem komplett klaren Himmel auftreten, die kann ich nicht sehen. Und deswegen sind sie besonders schwierig für Luftfahrzeuge und die Besatzung.
Aber wie ist das denn dann, wenn ich die nicht sehen kann? Wie kriegen Sie denn raus, ob da eine Turbulenz ist? Oder ist das dann eher, plötzlich geht das Flugzeug runter und Sie sagen, ah, da war eine?
Das ist eine Möglichkeit. Also, dass ein Pilot oder eine Pilotin das feststellt, okay, hier ist es ganz schön ruckelig, hier haben wir Turbulenzen. Und die können das dann melden an den zuständigen Fluglotsen als sogenannten PIRAP. Diese Information kann dann der Fluglotse, die Fluglotsin weitergeben an andere Piloten in dem Bereich. Diese Informationen gehen dann aber auch an den Deutschen Wetterdienst und dort werden dann entsprechende Warnungen herausgegeben. Das ist aber natürlich nur ein reaktives Vorgehen. Man kann Turbulenzen aber durchaus auch vorhersagen, weil man ja die physikalischen Phänomene, die dahinter stehen, kennt. Da gibt es große Wettervorhersagemodelle und die Ergebnisse dieser Vorhersagen bekommt oder werden in Karten eingetragen, wo also Gebiete mit Turbulenz, aber auch mit anderen meteorologischen Phänomenen wie beispielsweise Vereisung eingetragen werden. Also wir haben konkrete Warnungen und wir haben die Vorhersagen in Form von Karten erstellt durch den Deutschen Wetterdienst.
Und das bedeutet, wenn ich mir jetzt so die Vorbereitung auf den Flug angucke, dass eine Pilotin, ein Pilot sich vorher hinsetzt und diese Karten hat, wahrscheinlich inzwischen digital und einfach schon weiß, okay, auf dieser Route könnte es holprig werden.
Genau, also die Flugvorbereitung ist ein etwas, was jeder Pilot, jede Pilotin vor Flugantritt macht, egal ob es kleine Privatpiloten sind oder große Airline-Piloten, das ist Standard, das zu tun. Und dazu gehört natürlich auch ein meteorologisches Briefing. Wie Sie schon richtig sagen, heute ist das weniger in Papierkartenform, sondern häufig elektronisch. Die Piloten haben tatsächlich auch die Möglichkeit, in den Luftfahrtberatungszentralen des Deutschen Wetterdienstes anzurufen, wenn sie sich unsicher sind, und sich nochmal individuell beraten zu lassen.
Und wie ist das denn jetzt, wenn die Pilotin, der Pilot jetzt sagt, okay, ich habe ja eine Flugroute bekommen, da soll ich langfliegen, aber jetzt ist mir das eigentlich zu unsicher. Mein Flugzeug geht da nicht durch, mir ist das, ich habe zu viele Seelen an Bord. Ist das dann so einfach möglich, dass der Pilot, die Pilotin entscheidet, da möchte ich nicht langfliegen?
Letztendlich ist immer die Pilotin, der Pilot verantwortlich für das Luftfahrzeug. Diese Verantwortung kann ihm oder ihr auch niemand abnehmen. Die meteorologischen Phänomene, wie gesagt, im Rahmen der Flugvorbereitung wird der Pilot und die Pilotin darüber schon informiert und die können dann entsprechend den Flugplan aufgeben und den Flugweg genauso planen, dass sie eben da nicht drumherum, nicht durchfliegen, sondern drumherum fliegen. Wenn jetzt aber erst im Flug selber auffällt, oh, ich komme jetzt hier in ein Gebiet mit starker Turbulenz, da möchte ich nicht durchfliegen, dann haben die Piloten immer die Möglichkeit, mit den Fluglotsen zu sprechen und den Flugweg auch abzuändern. Also niemand muss da zwangsweise durchfliegen.
Also könnte man ganz abgekürzt und ganz einfach sagen, der Pilot, die Pilotin entscheidet, wo lang geflogen wird.
Genau. Weil es natürlich, weil der nicht alleine unterwegs ist, kann man das nicht einfach so machen und eigenwillig und ohne zu kommunizieren tun. Aber ja, es ist ein Miteinander zwischen Fluglotsen und Pilotinnen und Piloten.
Und gibt es bei Turbulenzen oder gibt es bei den Wetterphänomenen auch eine Abstufung? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich als Privatpilot mit meinem kleinen einmotorigen Flugzeug unterwegs bin, ist eine Turbulenz für mich schwieriger zu durchfliegen, als wenn jetzt die große Airbus oder die große Boeing-Maschine da durchfliegt.
In der Tat hängen die Auswirkungen von Turbulenz ganz stark von der Art des Luftfahrzeugs ab. Physikalisch ist das einfach über die Masseträgheit. Also je größer die Masse ist, desto träger ist das und dann wirken sich Turbulenzen in der Regel geringer aus. In der Tat ist es so, dass die Auswirkungen von Turbulenz ganz massiv von der Art des Luftfahrzeugs abhängen. Physikalisch ist es die Masseträgheit, also je größer die Masse ist, desto träger ist sie und da wirken sich Turbulenzen eben weniger stark aus, als wenn ich ein kleines Luftfahrzeug habe. Ganz deutlich wird es auch, wenn wir uns zum Beispiel Wirbelschleppenstaffelung anschauen. Wirbelschleppen sind auch Turbulenzphänomene, die jedes Flugzeug erzeugt. Große Flugzeuge erzeugen stärkere Wirbelschleppen als kleinere Flugzeuge, das kann man so pauschal sagen. Deswegen ist es so, dass wenn ein großes Flugzeug an einem Flugplatz landet, dann ist der Abstand, wann das nächste Flugzeug landen kann, davon abhängig, wie schwer es ist und wie schwer das nachfliegende Flugzeug ist. Also wenn ich ein großes Flugzeug habe, was landet und danach kommt ein sehr kleines Flugzeug, dann muss der Abstand deutlich größer sein, weil die Wirbelschleppe massiver ist.
Wir haben ja das Glück, dass das Flugzeug, ich glaube, es gilt immer noch als das sicherste oder eins der sichersten Verkehrsmittel. Wir haben ja relativ wenig Unglücke, was ja sehr gut ist. Aber es gibt ja so immer dieses, das geistert ja auch durch die Medien, die Sperrung des Luftraums. Also wenn ich mich erinnere an das Jahr 2010, da hat mein Hamburger Abendblatt getitelt Flugchaos in Europa. Wir erinnern uns beide, glaube ich, an den Vulkan. Ich weiß nicht, ob Sie ihn aussprechen können. Ich kann es nicht.
Den Eyjafjallajökull.
Wunderbar, aber der Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen in Island, der für dieses Chaos gesorgt hat. Gibt es das? Also sitzen Sie dann als Diplom-Meteorologin im Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und sagen, der Luftraum ist jetzt gesperrt?
Nein, das machen wir tatsächlich nicht. Denn wie die Auswirkungen auf ein einzelnes Luftfahrzeug sind, das hängt, wie ich das gerade schon erläutert habe, von verschiedenen Faktoren ab und ist luftfahrzeugtypisch. Das können wir gar nicht abschätzen und insofern ist es nicht sinnvoll, einen Luftraum komplett zu sperren. Was es aber schon gibt, sind gewisse Steuerungsmaßnahmen. Also es werden bestimmte Sektoren des Luftraums immer durch ein Team von Fluglotsen und Fluglotsinnen betreut. Und dafür gibt es für diesen Luftraum eine bestimmte oder eine maximale Anzahl an Luftfahrzeugen, die bearbeiten können. Und wenn jetzt bestimmte, zum Beispiel meteorologische Phänomene wie eine sehr ausgeprägte, langgestreckte Kaltfront mit starken Gewittern über Deutschland hinwegzieht, dann ist auch klar, dass die Anzahl an Luftfahrzeugen für diesen Sektor begrenzt werden muss, weil eben die Arbeitsbelastung sonst zu hoch wird. Und das sind sogenannte Steuerungsmaßnahmen. Da kann man zum Beispiel dann sagen, für einen bestimmten Zeitraum werden in einem bestimmten Sektor nur noch 50% der Kapazitäten genutzt. Und das war damals tatsächlich auch der Fall. Also man kann auch eine Nullsteuerung machen und sagen, da fliegt jetzt gar keiner mehr. Was aber keine Sperrung des Luftraums ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Vielen Dank, Katharina Koppe, Diplom-Meteorologin und Referentin für Flugmeteorologie beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Und jetzt wollen wir doch auch mal ins Cockpit schauen. Bei mir ist jetzt die Vorständin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung Cockpit und aktive Pilotin Vivian Rehak. Frau Rehak, wie war denn Ihr letzter Flug?
Recht angenehm. Ich bin noch gestern zurückgeflogen von New York nach München und wir hatten einen sehr ruhigen und ereignislosen Flug.
Das ist immer schön. Ich glaube, als Pilot, da freut man sich immer am meisten auf die Flüge, wo man dann aussteigt und sagt, oh, ein ganz normales Ding, oder?
Ja, natürlich. Also unser Ziel ist es ja immer, die Passagiere sicher von A nach B zu transportieren. Und das funktioniert natürlich am besten dann, wenn alles so läuft, wie es der Normalfall beschreibt.
Gibt es diesen Normalfall denn als Pilotin? Also sagen Sie, es gibt diesen, ich sag mal ganz ketzerisch, 0815-Flug?
Ja, natürlich. Also die allermeisten Flüge, die wir durchführen, die passieren ereignislos. Fliegen an sich ist ja auch das sicherste Verkehrsmittel. Deswegen zeigt das ja auch, dass dieser 0815-Flug ganz, ganz häufig passiert. Aber da muss man natürlich auch immer für arbeiten, immer im Überblick haben, was alles um einen herum passiert und immer den Blick darauf haben, dass technisch alles und organisatorisch alles so in Ordnung ist.
Wir haben vorhin schon mit dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherheit gesprochen und die haben uns dann auch erzählt, es gibt so diese sehr genaue Vorbereitung von Pilotinnen und Piloten auf den Flug. Können Sie uns das vielleicht mal so kurz skizzieren? Was ist so diese genaue Vorbereitung, die man trifft, um dann am Ende auch die Sicherheit zu gewährleisten?
Ja, bevor es losgeht im Flieger, trifft man sich erstmal mit der Flugbesatzung, zum einen erstmal getrennt zwischen Cockpit und Kabine und da haben wir ein recht umfangreiches Paket an Unterlagen, die wir vorher sichten. Dazu gehört zum einen der Flugplan, also von wo nach wo fliegen wir, über welches Routing etc. pp. Dann gibt es ein sehr umfangreiches Briefing über Wetter und über die technischen Zustände der Flughäfen, die wir anfliegen und die auch auf dem Weg zum eigentlichen Ziel liegen. Und dann natürlich auch noch der technische Zustand des Flugzeugs selbst, ob es da kleine Einschränkungen gibt oder eben halt nicht. Das gucken wir uns gemeinsam an und entscheiden dann, wie viel Sprit wir tanken. Und nachdem das abgeschlossen ist, sprechen wir nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen der Kabine, um auf irgendwelche Sonderheiten beispielsweise hinzudeuten oder irgendwas zu erklären, abzufragen, was in der Kabine gerade aktuell ist, womit zu rechnen ist, um sich einfach gegenseitig auf den gleichen Stand zu holen. Und dann geht's zum Flugzeug.
Aber wenn Sie das gerade so gesagt haben, das war nämlich vorhin auch unser Thema beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherheit, beim BAF kurz gesagt. Sie sind die Chefin. Also was Sie bestimmen vor dem Flug, das gilt. Denn als Pilotin hat man die Verantwortung. Das heißt, man trifft auch die Entscheidung.
Das stimmt, ja.
Das heißt, das gilt zum Beispiel auch, das ist ja, es gibt ja diese in Anführungszeichen, etwas gruseligen Geschichten von, oh, ein bisschen Spritmangel, weil wieder gespart werden sollte. Aber das ist im Endeffekt Ihre Entscheidung.
Genau. Die schlussendliche Entscheidung über die Menge des Treibstoffes, der mitgeführt wird, obliegt dem Kommandanten. Das ist immer der Kapitän. Man fliegt ja mit dem Kapitän und erstem Offizier. Normalerweise läuft das in gegenseitiger Absprache. Und es gibt immer eine Mindesttreibstoffmenge, die nicht unterschritten werden darf. Alles, was darüber hinausgeht, also was wir an mehr Sprit mitnehmen, das ist eine Entscheidung des Cockpits.
Okay, und wir reden ja heute, der Hintergrund ist ja ein trauriger und ein schlimmer, dieser Vorfall der Singapore Airlines, der auch für viel Feedback gesorgt hat. Die Ferienzeit steht an. Und Sie haben es eben schon gesagt, das möchten wir immer wieder betonen, Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel, aber es gab jetzt diesen Vorfall, Turbulenzen und am Ende auch, muss man traurigerweise sagen, einen Toten an Bord, obwohl, auch da müssen wir sagen, nicht aufgrund der Turbulenzen, es sieht ja so aus, als ob es ein Herzinfarkt gewesen wäre, wir wollen da nicht spekulieren. Gibt es denn im Sicherheitstraining für Sie als Pilotin diese Standards, diese internationalen Standards, dass Sie auf solche Situationen vorbereitet sind?
Ja, ein ganz klares Ja. Wir sprechen über das Thema natürlich in der Ausbildung. Mindestens einmal im Jahr sind wir als Cockpit-Besatzung im Simulator. Da geht es dann um fliegerische Möglichkeiten, dem Ganzen entgegenzuwirken, wenn eben Notfallsituationen eintreten. Und dann gibt es auch einmal im Jahr immer ein Emergency-Training, wo Cockpit und Kabine zusammen agiert. Da geht es natürlich genau um solche Themen wie Turbulenzen. Was passiert eigentlich, wenn Turbulenzen eintreten, unerwartet oder eben halt auch erwartet? Und welche Maßnahmen müssen getroffen werden, sowohl vom Cockpit als auch von Kabine? Und das wird trainiert.
Wie trainiert man denn Turbulenzen? Gibt es da wirklich einen Simulator, der dann auch mal das Gefühl dieses Absackens hat? Oder wie macht man das?
Da geht's eher darum, nicht dieses Gefühl zu simulieren, sondern was für Schritte müssen wir eigentlich einleiten, wenn Turbulenzen kurzfristig auftreten. Also bei der Kabinenbesatzung beispielsweise, wie werden die Trolleys gesichert? Wie funktioniert der Eigenschutz, wenn es zu unerwarteten Turbulenzen kommt? Da kann das dann durchaus auch mal passieren, dass nach einer Ansage aus dem Cockpit die Flugbegleiterin oder der Flugbegleiter auf dem Schoß eines Passagiers sitzt, weil der Eigenschutz ganz wichtig ist, um sich dann halt einfach festzuhalten. Und auch da, wie die Serviceabläufe gegebenenfalls unterbrochen werden, wenn erwartete Turbulenzen auftreten, dass man vorher alles wegstaut, dass eben halt nichts mehr rumsteht, was durch die Gegend fliegen könnte, für den Fall, dass es wirklich zu so starken Turbulenzen kommt.
Gibt es denn ein Handbuch? Also haben Sie in jedem Cockpit ein Handbuch liegen, das sozusagen die einzelnen Schritte macht? Oder geht das eigentlich durch dieses ständige Wiederholen in Fleisch und Blut über?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Wir haben für die ganzen Notfallverfahren Handbücher, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine. Das ist auch wichtig, dass man seine Checklisten hat, an die man sich halten kann, dass man nicht mal so denkt, ach, was habe ich denn jetzt eigentlich vergessen? Sondern was sind die einzelnen Schritte? Viele Dinge sind allerdings auch einfach im täglichen Doing drin. Wir fliegen beispielsweise jetzt auf eine Gewitterwolke zu und da sagen wir, da fliegen wir definitiv nicht durch, da fliegen wir außen rum. Das ist jetzt nichts, wo man ein Handbuch aus der Tasche zieht, sondern da spricht man dann natürlich mit dem Fluglotsen, sagt, wir müssen jetzt unseren Kurs ändern, um drumherum zu fliegen, wenn man zu nah dran kommt, schaltet man die Anschnallzeichen an und macht eine Ansage, dass alle Gäste sich bitte angeschnallt hinsetzen. Das sind Dinge der normalen Flugdurchführung. Dafür benötigen wir keine Checkliste.
Aber das hatten wir vorhin auch in dem vorherigen Interview und wir hatten es ja eben schon bei dem Treibstoff angesprochen. Da sind Sie die Chefin. Das heißt, wenn Sie als Kommandierende des Flugzeugs sagen, ich fliege da nicht durch, dann geben Sie das weiter und dann fliegen Sie drumherum und da gilt Ihre Entscheidung.
Ja, in Notfallsituationen immer an der Stelle. Man macht das natürlich am allerbesten immer in Absprache mit den Lotsen, da diejenigen sind, die für die Staffelung der Flugzeuge verantwortlich sind. Also die gucken immer, dass ausreichende Abstände zwischen den Flugzeugen im jeweiligen Luftraum da ist. Das ist ja auch ein Sicherheitsthema. Und dann gibt man denen das weiter für den Fall, dass sie sagen, das können wir nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, bevor wir in eine Gewitterwolke einfliegen, fliegen wir drumherum auch ohne Zustimmung des Lotsens.
Gibt es, das interessiert mich jetzt gerade, gibt es so Straßen im Himmel, also wo Sie sagen, da müssen wir uns wirklich dran halten? Oder sagen Sie in dem Moment, okay, wir können davon abweichen, weil die moderne Technik gibt uns einfach auch den, ich sag mal, 360-Grad-Blick, dass da kein anderer gerade fliegt?
Ja, also natürlich, wir haben bestimmte Flugrouten. Das hat zum Beispiel ganz große Relevanz über dem Atlantik. Da gibt es immer täglich neu definierte Routen, an die man sich halten muss. Und dann sind die Flugzeuge wie so eine, an einer Perlenkette aufgereiht. Aber natürlich auch in so dichten Lufträumen wie über Zentraleuropa gibt es vordefinierte Routen. Allerdings ist die Genauigkeit unserer Navigationssysteme mittlerweile so gut, dass da auch nicht die Möglichkeit immer besteht, einmal mal von abzuweichen und auf die Route wieder zurückzukehren. Das Ganze wird natürlich beobachtet von den Fluglotsen auf den Radarbildschirmen und die sehen dann immer, wo sich gerade der Flieger befindet.
Sie hatten jetzt gerade schon die Technik angesprochen und ich sage Ihnen persönlich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Sully, das Wunder vom Hudson, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Inwieweit ist denn der Faktor Mensch in solchen Situationen noch entscheidend oder ist inzwischen, sind wir so weit technologisiert im Luftraum, dass viel auch die Maschine übernimmt?
Das ist immer ein Wechselspiel. Also wir bekommen als Pilotinnen und Piloten unglaublich viel Unterstützung durch Automatisierung. Beispielsweise, wenn ein System nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich soll, es fällt ein Generator beispielsweise aus, dann fliegt das Flugzeug weiter mit dem Autopiloten. Und wir haben die Kapazitäten, den Fehler abzuarbeiten, das System gegebenenfalls zu resetten, beziehungsweise Einstellungen so vorzunehmen, dass alles weiterhin auch in Redundanz so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Das heißt, der Mensch ist da definitiv nie rausgenommen. Vor allen Dingen, wenn es richtig brenzlig wird in solchen Situationen, wenn man Feuer ausbricht an Bord oder wenn es zu schweren Turbulenzen kommt, dann sind wir immer involviert. Da macht der Automat nichts, ohne dass wir ihm genau sagen, was er zu tun hat.
Also Sie sind ja im Endeffekt dann nicht nur in Anführungszeichen die Fahrerin des Flugzeugs, die da am Steuer sitzt, sondern Sie sind auch gleich Technikerin und eigentlich auch Funkerin. Sie halten ja immer Kontakt und. Also im Endeffekt, man muss ja sagen, ein Pilot hat und eine Pilotin haben fast unendliche Aufgaben an Bord.
Ja, irgendwann sind die natürlich auch erschöpft, aber ja, wir bringen da ein ganz großes Komplettpaket mit.
Aber das ist immer etwas, das habe ich mich im Vorwege dieses Interviews auch so ein bisschen gefragt. Inwieweit fliegen Sie noch selbst auf normalen 0815-Flügen und inwieweit übernimmt das auch schon der Autopilot?
Start passiert immer manuell. Da gibt es auch noch keine Möglichkeiten, dass es zu einem automatischen Start kommt. Und auch die Landung ist in den allermeisten Fällen manuell. Nur für den Fall, dass die Sichtbedingung ganz schlecht ist, kommt es mal zu einer automatischen Landung. Weil wenn wir nichts mehr sehen, dann können wir natürlich auch recht schlecht fliegen und dann übernimmt der Automat.
Wir sprechen ja heute über Turbulenzen und ich möchte, bevor wir zu dem Thema kommen, noch eine Frage stellen. Und zwar haben Sie gerade über die Sichtbedingungen gesprochen. Das ist ja jetzt, wenn wir uns gerade was Aktuelles wieder angucken, der Helikopter des iranischen Präsidenten, der abgestürzt ist, da ging es ja auch um Nebel, um Sichtbedingungen. Wenn ich mal eine ganz böse Frage stelle, entwickeln sich solche Systeme und Flugzeuge immer erst, wenn etwas passiert ist, weiter? Oder wie sehen Sie das?
Der Druck, dass sich was ändern muss, ist natürlich immer größer, wenn was Schlimmes passiert ist, weil natürlich dann auch ein gewisses öffentliches Interesse daran liegt, eine Verbesserung hervorzuholen. Nichtsdestotrotz sind wir in der Fliegerei da schon deutlich weiter. Also es gibt da wirklich proaktive, nicht nur reaktive, sondern auch proaktive Weiterentwicklungen. Man lernt sehr viel aus einer sogenannten positiven Reporting-Kultur, wenn beispielsweise Flugbesatzungen mitteilen, heute ist zwar nichts Schlimmes passiert, aber Folgendes ist aufgetreten und gegebenenfalls gibt es da ja Verbesserungsmöglichkeiten. Das wird gesammelt, ausgewertet und dann hat man da die Möglichkeit zu agieren, bevor eben was Schlimmes passiert ist. Und das passiert auch im Hintergrund extrem viel.
Wenn wir uns jetzt die Turbulenzen angucken, wir haben vorhin schon erfahren, es gibt Wetterkarten, inzwischen ja digital, früher anscheinend noch auf Papier. Haben Sie die noch erlebt, die Papierwetterkarten?
Ich bin seit 2015 aktiv im Flugdienst und ich habe bis dato keine, nur als Backup, sagen wir es mal so, Wetterpapierkarten noch erhalten, wenn irgendwie mal der PC nicht so funktioniert hat oder die Internetverbindung nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte, kriegt man noch so einen riesen Stapel Papier ausgedruckt, aber das ist definitiv bei den allermeisten Airlines nicht mehr der Normalfall.
Ja, und das ist ja ein Frühwarnsystem für Turbulenzen. Da wissen Sie schon vorher, in dem Gebiet könnte was sein. Wie ist das an Bord? Gibt es da auch so eine, ich sag mal, ganz einfach Wetter-App, die sagt, Achtung, da vorne ist, könnten Turbulenzen auftreten?
Das ist immer abhängig von der Ausstattung des jeweiligen Flugzeugs beziehungsweise wie die Airlines damit umgeht. Also es gibt mittlerweile die technischen Möglichkeiten, Echtzeitdaten während des Fluges auch zu bekommen, nicht nur in der Flugvorbereitung. Das ist allerdings leider kein gesetzlicher Standard. Das fordern wir als Vereinigung Cockpit schon seit vielen Jahren, um das eben zu verbessern. Allerdings ist das noch nicht in allen Cockpits dieser Welt angekommen, diese Möglichkeit, was sehr schade ist, weil das auch eine proaktive Möglichkeit wäre, da besser zu intervenieren. Das ist zum einen die Vorhersage, die man dann ja bekommt, die aktualisierte. Aber was wir auch immer an Bord haben, ist ein Wetterradar, was uns eine kurzfristige Möglichkeit zu geben, zumindest wenn man konvektives Wetter hat, also Wolkenbildung, wo häufig Turbulenzen da sind, dass man dementsprechend ausweicht.
Wie ist das? Gibt es eine Kategorisierung von Turbulenzen? Also es gibt leichte und ganz schwere Turbulenzen. Also so eine, es gibt ja diese Tabellen von grün bis rot, oder wie kategorisieren Sie Turbulenzen als
Pilot? Ja, da gibt es die Unterscheidung zwischen leichten, moderaten und schweren Turbulenzen. Und das ist alles definiert in den Gesetzbüchern. Zum Beispiel moderate Turbulenzen bedeutet, dass sich leichte Gegenstände leicht bewegen im Flugzeug. Schwere hat Turbulenzen ist dann der Fall, wenn es eben zum Loslösen des Menschen vom Sitz kommen könnte, oder wenn schwere Gegenstände gegebenenfalls durch die Kabine bewegt werden. Und diese Definition gibt's. Das ist auch in den Vorhersagen der Wetterkarten eingezeichnet. Aber manchmal unterschiedliche Auswirkungen. Also wenn leichte Turbulenzen vorhergesagt sind, dann hat man häufig so das Gefühl, man wackelt so ein bisschen im Flugzeug, wird so ein bisschen geschaukelt im Flugzeug. Oder man hat manchmal moderate Vorhersagen. Dann passiert aber auch nur das Leichte, weil die Vorhersagen nicht so extrem genau sind, um immer bei der Kategorisierung ein genaues Bild zu bekommen.
Und jetzt ist es ja so, die Welt streitet sich über jedes Thema und jedes Thema ist überall unterschiedlich geregelt. Also selbst wir in Deutschland haben ja das Problem mit den Schulen, die unterschiedlich sind. Ist es denn so, dass weltweit die gleichen Standards im Luftverkehr gelten?
Nicht für alles, aber für die Kategorisierung von Turbulenzen ist das in der Tat ein international gültiger Standard.
Ich bin in meinem Leben relativ viel geflogen. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mal Turbulenzen erlebt, wenn das Flugzeug so ein bisschen zittert. Sie können mir da als Fachfrau sicherlich sagen, sind das schon leichte Turbulenzen, wenn man dieses leichte Shake-Gefühl hat? Oder?
Ja, das würde ich als leichte Turbulenz.
Dann habe ich schon mal Turbulenzen erlebt. Sie sind ja ein bisschen mehr geflogen, als ich, würde ich jetzt spontan sagen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal wirklich schwere Turbulenzen erlebt?
Nein, das ist mir persönlich noch nicht passiert. Moderate auf jeden Fall, da wird man schon ein bisschen mehr durchgeschaukelt, aber das ist nichts in dem Fall, was uns als Piloten Sorgen bereitet.
Und wie ist das, jetzt ist es ja so, man sagt ja, okay, es gibt die Sicherheitsposition, schließen Sie die Sicherheitsgurte, wie ist das für Sie im Cockpit? Haben Sie da auch Sicherungsmaßnahmen oder ist es bei Ihnen auch der Anschnallgurt, der Sicherheitsgurt wird geschlossen und gut?
Genau, also wir sitzen vorne im Cockpit immer angeschnallt, ob Turbulenzen da sind oder nicht. Wir haben einen sogenannten 5-Punkt-Gurt und zur Start und zur Landung haben wir in der Tat, ist alles geschlossen. Und während des Reiseflugs öffnen wir da die Schultergurte, aber angeschnallt bleiben wir immer sitzen.
Würden Sie das auch Passagierinnen und Passagieren an Bord raten, während eines Fluges angeschnallt zu bleiben?
Ja. Immer, weil das auch einfach unvorbereitet auftreten kann. Die Ansage kennen, glaube ich, auch viele der Passagiere, dass es immer im Flug zu Turbulenzen kommen kann. Und sobald man sich hinsetzt, sich am besten anschnallt, das muss natürlich nicht festgezurrt sein, aber lose angeschnallt sollte man immer sitzen.
Aber da können wir ja, glaube ich, auch mal mit einem immer noch leider umgreifenden Klischee aufräumen, und zwar, dass Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter Servicepersonal sind. Weil im Endeffekt sind ja auch die Anweisungen, sind den Anweisungen der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auch immer Folge zu leisten. Die haben genau wie Sie das Sagen an Bord.
Genau, das ist auch so gesetzlich vorgesehen. Vor allen Dingen sind Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen für die Sicherheit der Passagiere an Bord mit dabei. Das ist erstmal die allererste Prämisse. Und der Service ist natürlich was sehr Gutes und was sehr Angenehmes, aber das ist immer zweitrangig.
Sie sind jetzt unser Flugprofi heute und die Feriensaison steht an. Gibt es denn von Ihnen so, ja, ich sag mal, Tipps und Tricks für Reisende, die sagen, Mensch, ich habe das jetzt gehört, das hört sich gut an, ich gehe mit einem guten Gefühl reisen, aber gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das würden Sie Flugreisenden raten?
Ja, also ich würde immer gut vorbereitet zum Flughafen kommen, dass man nicht erstmal gestresst ankommt, reichlich Zeit einplanen. Vor allen Dingen, wenn man nicht häufig fliegt, ist das ja auch durchaus eine ungewohnte Situation, dass man ganz entspannt am Flieger ankommt und dann wird man ja meistens recht gut versorgt und wir kümmern uns dann um den Rest, um die Leute eben sicher von A nach B zu fliegen.
Und jetzt hatten wir Sie ja vorhin am Anfang des Interviews vorgestellt, auch als Vorständin der Vereinigung Cockpit. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, Vereinigung Cockpit, was war das denn noch? Könnten Sie uns das noch einmal zusammenfassen?
Ja, wir sind der Berufsverband der deutschen Pilotinnen und Piloten. Wir sind zum einen Gewerkschaft, wir sind aber auch zum anderen, wie ich gerade schon sagte, Berufsverband, haben eine ganz große Abteilung, die sich Flight Safety nennt, indem wir uns darum stetig bemühen, unsere Perspektive als fliegendes Personal einzubringen, um eben halt die Flugsicherheit auf nationaler und internationaler Ebene zu stärken.
Und abschließende Frage, das ist ja, wenn man sich das Ranking der Kids anguckt, dann ist es ja immer, was wollt ihr mal werden? Da ist ja Pilotin und Pilot bis heute ganz oben. Würden Sie sagen, es ist noch immer ein Traumberuf und wer da richtig Lust drauf hat, der sollte das auf jeden Fall machen?
Ich persönlich habe viel Spaß an dem Beruf. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Verantwortung, die man trägt. Ich habe viel Spaß im technischen Umgang. Das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Es fordert allerdings auch Flexibilität im Lebensalltag. Und das ist was, was man sich immer beim Berufswunsch sehr gut überlegen muss. Auch welche Bedingungen mittlerweile herrschen, beziehungsweise ne, das Finanzielle spricht ja an der Stelle auch immer mit. Das ist in großen Teilen sehr gut in der Branche. In manchen Fällen ist das allerdings leider nicht mehr ganz so gut organisiert, beziehungsweise gut, nicht gut organisiert, aber gut geregelt, wie das früher mal gewesen ist. Von daher ist es eine wirklich sehr persönliche Entscheidung und man sollte sich im Vorfeld gut darüber informieren, ob es genau das Richtige ist für jemanden. Und da stellen wir als Vereinigung Cockpit auch sehr gerne als Gesprächspartner zur Verfügung, stellen auch gerne Unterlagen dazu zur Verfügung, wenn man da Interesse hat und noch mal ein bisschen mehr darüber hören möchte.
Vielen Dank an die Vorständin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung Cockpit und aktive Pilotin Vivian Rehag. Nach offiziellen Zahlen leben in 4 von 10 Haushalten in Hamburg Menschen und Tiere zusammen. Und für all diese Tierliebhaber und natürlich auch für alle anderen gibt es jetzt einen neuen Podcast. Moderiert von Hamburg am Morgen Hauptmoderator Marcel Becker zusammen mit unserer Kollegin Ina Tenz. Und Marcel ist jetzt bei mir im Studio. Marcel, der Name des Podcasts, Das letzte Kind hat Fell. Wie bist du denn auf diesen genialen Namen gekommen?
Also ich würde jetzt mir irgend so eine super Geschichte gerne ausdenken und dir präsentieren, von wegen, ich habe stundenlang am Schreibtisch gesessen. Ich bin nachts aufgewacht und hatte den Titel im Kopf und dann habe ich ihn mir 10-mal vor mir, also ich habe 10-mal vor mich hingeflüstert, weil ich Angst hatte, dass ich ihn vergesse. Und am nächsten Morgen hatte ich ihn noch und ich fand ihn immer noch gut und dann habe ich gedacht, dann setzen wir das einfach mal um.
Du bist ja nicht nur Moderator des Haustier-Podcasts, sondern du bist auch stolzer Besitzer oder, wie du selbst mal gesagt hast, Angestellter eines tierischen Mitbewohners. Wer lebt denn da mit euch zusammen?
Ja, die Frage musste ja kommen. Bei uns ist es eine Katze, eine Maine Coon-Katze mit namens Francis.
Ja, deine tierische Königin, die war jetzt noch nicht bei uns hier in der Abendblatt-Redaktion, aber der Hund deiner Co-Moderatorin Ina Tenz, der war schon mal mit und ich muss sagen, der ist schon eine richtige Erscheinung.
Ey, hast du schon mal so einen großen Hund gesehen? Also eine Dogge vielleicht, eine ausgewachsene dänische Dogge, aber der Hund ist riesig. Also der muss ja seinen Kopf runterlegen, also der muss sich ja ducken, damit er den Kopf auf den Tisch ablegen kann, weil sonst ist der ist so groß, also das ist schon irre und wenn das macht auch total Spaß mit diesem Hund, der heißt Skudde, durch die Redaktion zu laufen. Der tapst ja immer so früh, das ist ja noch so ein bisschen, der ist noch sehr jung und tapst immer so fröhlich hinter einem her und es ist eigentlich darfst du das ja nicht machen, Sebastian, jetzt mal unter uns. Du kannst ja nicht mit so einem Riesenhund einfach mal auf Leute zu gehen. Wer weiß, wer Angst hat, wer weiß, wer eine Allergie hat. Aber ich find's irgendwie lustig und mach's trotzdem jedes Mal und gehe die Gänge rauf und runter, weil ich's super finde. Und er läuft mir auch immer brav hinterher, weil er ist so pflegeleicht und so gesellig. Also mir macht das immer sehr viel Spaß.
Wer jetzt gespannt ist auf eure beiden Lieblinge, der kann sich die beiden auch angucken. Die sitzen da ganz einträchtig nebeneinander. Ich bin gespannt, ob das im echten Leben auch so wäre. Und zwar auf eurem Podcast-Cover. Und jetzt kommt schon die dritte Folge von Das letzte Kind hat Fell. Worum ging es denn in den ersten beiden Folgen und was ist euer Thema für die aktuelle Folge?
Also in der ersten Folge haben wir uns auf das Thema Bürohund konzentriert, weil das natürlich immer wieder so ein Spaltpilz sein kann in der Firma. Aber da gibt's, glaube ich, ganz gute Ideen bei uns im Podcast zu hören in der ersten Folge, wie man das alles gut lösen kann. In der zweiten Folge haben wir über Macken von Haustiere gesprochen. Und du kannst dir vorstellen, da waren wir relativ schnell auch bei den Macken der Besitzer. Muss man ja einfach mal zugeben. Auch Haustierbesitzer haben ja in der Regel einen kleinen Sockenschuss. Und jetzt in der Folge, die wir gerade veröffentlicht haben, sprechen wir darüber, warum wir dazu neigen, Haustiere so zu vermenschlichen. Und nicht nur, dass wir diesen Podcast haben mit dem Cover, was du eben besprochen hast, sondern wo man die beiden Tiere schon mal erahnen kann, ist eine Zeichnung, also nicht hundertprozentig, aber ziemlich gut getroffen. Es gibt natürlich auch einen Instagram-Kanal, den besonders Ina sehr gut pflegt. Das letzte Kind hat Fell, ist relativ einfach zu finden. Und da gibt es natürlich Fotos von unseren Haustieren und da sind wir natürlich auch sehr offen für die Fotos der Haustierbesitzer, die unseren Podcast hören.
Ja, ja, Haustiere und ihre Besitzer, das ist ja immer ein großes Thema. Sag mal, wenn ich jetzt in dein Portemonnaie schauen würde, würde ich daneben Fotos von deiner Frau Sandra und deinem Sohn auch ein Foto deiner königlichen Katze finden?
Ja, jetzt wirst du staunen. Ich habe tatsächlich nur ein Foto von Sandra im Portemonnaie, nicht von der Katze und übrigens auch nicht von meinem Sohn. Aber mein Handy, wenn du es mal sehen möchtest, also mein Handy ist voll mit Fotos von meinem Sohn, meiner Frau und natürlich auch mit hunderten Fotos von einer Katze. Also das muss ich leider zugeben.
Das letzte Kind hat Fell, ein Podcast in Kooperation mit unseren Freunden von Das Futterhaus. Finden Sie in der Abendblatt Podcast App, auf abendblatt.de und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Morgen, da gibt es eine ganz besondere Sonntagsjubiläumsfolge mit unserem Chefredakteur Lars Heider und unserem Chefmoderator Marcel Becker. Dort werden Sie Dinge über Lars Heider erfahren, die Sie garantiert noch nicht wussten. Hören lohnt sich also auf jeden Fall morgen ab 6 überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes restliches Wochenende. Bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf abendblatt.de/podcast.